willkommen zu unserem Podcast Digital Workplace Untold. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge für Sie, denn heute sind alle drei Analysten von Digital Workplace mit dabei. Mit dabei meine Kolleginnen und Kollegen Sabine Kraus, Michael Schieklang und Dr. Martin Böhn. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo.
Heute soll es eben in unserer Spezialfolge sowohl um den Rückblick gehen, was das Jahr 2024 für uns gebracht hat, und in einem zweiten Teil gibt es dann auch den Vorausblick auf 2025, welche Trends wir erwarten, welche Neuerungen kommen und was sich vielleicht auch weiterentwickeln wird. Bleiben wir aber erstmal im Jahr 2024. Es war für viele ein spannendes, aber natürlich auch ein herausforderndes Jahr. Da fragt man sich, was waren denn die wesentlichen Themen und Erkenntnisse, gerade in unseren Projekten? Ich würde sagen, Martin, fang doch mal an. Was waren für dich die wesentlichen Themen und Erkenntnisse in euren Projekten?
Du sprichst es schon an, Elena. Die Herausforderung dieses Jahr war wirklich die Unsicherheit. Das hat viele Projekte gestoppt oder zumindest behindert, dass unsichere Absatzchancen, Veränderungen in Netzwerken und so weiter dazu geführt haben, dass es teilweise einen Ausgabenstopp gab, aber dass auch häufig einfach kein Projektleiter gefunden wurde. Alle wurden irgendwo eingebunden in operatives Geschäft, in den Versuch, neues Geschäft zu generieren. Und damit wurden verschiedene Initiativen gestoppt, die genau darauf ausgerichtet waren, lass uns doch mal überlegen, wie wir besser arbeiten können. Damit auch verbunden war leider das Problem, dass natürlich viele Mitarbeiter sich auch einfach Sorgen gemacht haben und damit nicht einen freien Kopf hatten, um über neue Prozesse nachzudenken, die Möglichkeiten, Software anders zu nutzen. Das hat einfach viele Projekte gestoppt oder zumindest behindert.
Ja, und was dazugekommen ist, KI ist in vielen Bereichen gefühlt Standard geworden. So Dinge wie generative KI, Automation, aber auch das Erschließen von Wissen. Das hat viele Kunden in ganz unterschiedlichen Branchen zur Unterstützung verschiedenster Aufgaben in 2024 interessiert. KI ist oft eine Ergänzung zu den klassischen Themen der Softwareauswahl bei uns in den Projekten und zur Prozessgestaltung, beispielsweise im ECM, Prozessmanagement oder im CRM. Hier aktuell vor allem die generative KI. CRM-Anbieter binden immer häufiger Tools wie ChatGPT zur Unterstützung der Textgenerierung, des Marketings in die Software ein, aber auch zur Unterstützung der Generierung bei Reports beispielsweise, zu Kundendaten im CRM sieht man es immer häufiger. Bei ECM-Lösungen kommt KI beispielsweise zur Verbesserung von Suchen zum Einsatz mittlerweile.
Da werden wir sicherlich auch nochmal den Fokus darauf richten, wenn wir dann genau darauf nochmal im Detail eingehen. Was auch ein wesentlicher Trend war, war die Verbindung von verschiedenen Systemen, also der klassische Best-of-Breed-Ansatz. Es wird immer besser möglich, weil sowohl die technischen Möglichkeiten ausgeweitet werden, aber wir sehen es insbesondere, dass die inhaltliche Fokussierung einfach genau diese Kombination immer besser unterstützt. Die Bausteine sind darauf ausgerichtet, mit anderen zusammenzuspielen. Verschiedene Anbieter verfolgen natürlich eine klare Plattformstrategie, alles aus einer Hand. Wir sehen, dass die Marktplätze immer stärker ausgebaut werden. Das heißt, ich habe immer mehr Möglichkeiten, auf diesem Grundsystem viel mehr Lösungsbausteine, konkrete Lösungswege, Vorlagen und so weiter hier mehr einzukaufen. Das in Ergänzung durch Partner, aber immer stärker auch durch einzelne Kunden, die eben Dinge, die sie im Projekt entwickelt haben, auch anderen zur Verfügung stellen. Diese bessere Unterstützung der Standards im Zusammenspiel hat die Projekte durchaus geprägt. Die technische Integration ist gut, also auf der Ebene Kommunikationswege, aber spannend war insbesondere das Thema Datenmodelle, weil das haben wir ja häufig, CRM und ERP, ECM und ERP. Die versuchen natürlich übergreifend zusammenzuarbeiten, übergreifende Prozesse abzubilden, aber die Daten passen nicht immer zueinander. Und hier wurden einfach die Möglichkeiten verstärkt, wo mache ich ein Mapping, wo mache ich eine Transformation, eine Zusammenfassung von Daten, eine Umwandlung, damit ich eben hier schnell reagieren kann bis hin zur Echtzeit. Was allerdings hierbei eine Herausforderung war, war jenseits der Technik einfach die Menschen, die dabei sind, die Koordination der Partner. Wer macht was, wer muss was bereitstellen und so weiter, wo man halt doch recht häufig gemerkt hat, dass zum einen das Wissen um die technischen Möglichkeiten nicht immer so ausgeprägt war und beim anderen auch einfach keine Bereitschaft da war, das eine oder andere abzugeben, auch wenn der Kunde sagt, ich möchte aber dieses Thema lieber in einem anderen System abgebildet haben. Es ist also insbesondere nicht nur eine Frage der Technologie. Ich brauche eine klare Idee, eine Vision, wo möchte ich eigentlich hin? Und deswegen hatten wir jetzt auch im letzten Jahr einfach viel stärker auch Architekturdiskussionen. Die nehmen an Bedeutung zu, weil es so wichtig ist, wirklich auszurichten, was ist in meinem Werkzeugkasten und wie wenden sich die verschiedenen Dinge an, damit das, was am Ende rauskommt, auch wirklich allen Spaß macht.
Apropos Werkzeugkasten, welche Rolle nehmen Software as a Service und Cloud in den Projekten ein? Beispielsweise, wie sind hier eure Erfahrungen?
Also es ist ein ganz wichtiges Thema, das ja nicht erst in diesem Jahr gekommen ist, sondern schon in den letzten Jahren immer stärker wurde. Ganz wichtiges Thema und auch interessantes Thema, weil man es erstmal in verschiedene Aspekte zerlegen muss. Also einerseits ist Cloud, Software as a Service, ein rein technisches Thema. Da geht es dann darum, wo liegen meine Daten? Was macht der Datenschutz? Also kann ich dem Rechenzentrum oder dem Anbieter trauen? Aber natürlich auch ein Thema der Schnittstellen. Wie kriege ich jetzt On-Premise-Systeme auf einmal mit Cloud-Systemen verbunden? Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Aspekt des Abrechnungsmodells, weil zwangsläufig mit Software-as-a-Service-Lösungen ja Mietmodelle oder Zahlen für die Nutzung eingeführt wird. Also klassisches On-Premise-System kaufe ich, das gehört mir, ich zahle für den Support und bei Software-as-a-Service-Lösungen zahle ich für die Nutzung der Software. Das hat natürlich gewisse Vorteile, weil im Regelfall kümmere ich mich überhaupt nicht darum, dass irgendwelche Server aufgesetzt werden, sondern kriege ein schlüsselfertiges System. Also erstmal auf der technischen Plattform, inhaltlich muss ich es genauso einrichten. Aber natürlich habe ich eine andere Abhängigkeit. Also das heißt, wenn ich für die Nutzung zahle, kann ein Anbieter natürlich auch Preiserhöhungen durchbringen. Und was mache ich denn, wenn mein CRM-Anbieter beispielsweise sagt, nächstes Jahr 15% Preiserhöhung? Da habe ich ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich hänge natürlich an dem System und dem Modell von dem Anbieter und komme aus der Nummer gar nicht mehr so einfach raus an der Stelle. Und die Abhängigkeit ist auch noch in anderer Linie da. Natürlich, da der Hersteller für mich jetzt das Ganze betreibt, hat er wesentlich tiefere Insights und kann auch verschiedene Dinge anders lizenzieren. Also wir erleben das immer wieder, dass diese Preismodelle einfach nicht so transparent sind, weil auf einmal gibt es Sprungmarken. Du musst in das nächsthöhere Paket gehen, wenn du den 51. Nutzer hast oder die 5001. Akte. Oder wenn dein Datentransfer aus dem Software-as-a-Service-System über 1 Terabyte ist. Häufig sind diese Dinge in Kombination, und das macht super schwierig, für Kunden Preise zu berechnen, weil sie sagen, ja gut, ich weiß jetzt so meine Startgröße, ich zahle so und so viel im Monat, im Jahr, aber was ist denn, wenn ich neue Szenarien habe oder mein Volumen wächst? Das sind so viele Preisschrauben, dass ich so eine Mehrjahresbetrachtung nur schwierig machen kann. Also da wird heftig drüber diskutiert, Vorteile gegen Nachteile. Aber was ganz klar ist, auch die Kunden, die sagen, ich will im Moment oder ich kann im Moment noch nicht Cloud Software as a Service nutzen, wollen Anbieter haben, die ihnen den Weg dahin aufzeigen. Das ist immer ein Punkt, weil der Markt entwickelt sich in die Richtung und es gibt wenig Kunden, die sagen, ja, ich hole mir jetzt ein System, gerade von den großen Business-Systemen, von einem Anbieter, der überhaupt sich da keine Gedanken gemacht hat, wie man in die Cloud kommen könnte.
Die, die schon länger in der Cloud sind, haben genau dieses Problem, was gerade schon angesprochen wurde. Sie merken, dass die Flexibilität typischerweise nur in eine Richtung ist, also mehr kaufen gerne, aber was anderes eher nicht. Und es wird ja gerne am Anfang damit beworben, ja, klassischer Lizenzkauf und On-Premise-Geschichten waren, ich muss das Ding ja dann so und so lange betreiben, weil ich am Anfang ja sehr hohe Ausgaben habe. Das ist ja das Schöne mit Cloud-Software und diesen anderen Lizenzierungsmodellen. Ich kann klein anfangen und das läuft dann eben so weiter und ich kann dann eben auch das eine oder andere abkündigen. Aber wir haben hier natürlich auch bei vielen Kunden einen ganz klaren Lock-in-Effekt, weil die so viel investiert haben. Das sind spezifische Schnittstellen, sind spezifische Datenmodelle, die Prozesse sind abgebildet, die Oberflächen sind angepasst. Das alles in ein anderes System reinzubringen, wäre ein unglaublich hoher Aufwand. Und dementsprechend merkt jetzt der eine oder andere, dass er eben lange nicht die Flexibilität hat, weder inhaltlich noch kommerziell, die er sich mal erhofft hat. Und so haben wir über diesen Hotel California-Effekt jetzt ein paar Mal mit den Kunden gesprochen. You can check in anytime you like, but you can never leave, dass man einfach nicht mehr rauskommt.
Und wie werden die Anwender in die Projekte eingebunden?
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also natürlich die Anwender früh in die Projekte zu holen als Anforderungsgeber, als die Personen, die die Prozesse und die Gegebenheiten kennen, hier keine Softwareprojekte top-down zu machen, sondern wirklich mit denen zu sprechen, die täglich in der Arbeit die Prozesse haben und die Vorfälle. Dann natürlich auch hier Key-User auszupreisen. Das heißt, Anwender zu benennen, die besonders wichtig in den Projekten sind für Test und Wissensweitergabe. Das sind wichtige Punkte. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Also wir haben ja mit RPA und Low-Code ganz neue Softwaregattungen, die zumindest versprechen, dass Anwender selber ihre Applikationen erstellen können oder selber Prozesse automatisieren können. Das haben wir auch in den Unternehmen. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich, wenn ich eine Low-Code-Anwendung habe und mir ein ganz einfaches Dashboard mit Kalender für mein Team bauen kann, nicht zur IT gehen muss, kein Projekt aufsetzen muss, ist das schön. Es birgt aber die Gefahr des Stückwerks. Auch bei RPA. Ich kann RPA kurz zusammengefasst, ist eine Frontend-Automatisierung. Also alles das, was ich mit Klicks und Eingaben an meinen Bildschirm mache, könnte ich auch so einem Roboter geben. Ja, das ist wunderbar, aber ich kann natürlich mit so Tools auch in die falsche Richtung marschieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Gefahr ist, dass es einfach so viel Stückwerk ist, dass keiner mehr durchblickt. Also das muss man kritisch betrachten. Ich will jetzt die Systemgattung gar nicht schlecht reden. Die haben ihre Daseinsberechtigung, aber sie müssen einfach Teil einer übergeordneten Strategie sein im Unternehmen. Und es muss klar werden, dass auch zentral das Wissen vorhanden ist, wo etwas läuft.
Und das sehen wir eben, dass jetzt hier auch wirklich investiert wird. Das heißt, es gibt einen Wissensaufbau in verschiedenen Projekten, wie eben diese verschiedenen Werkzeuge genutzt werden können. Es ist definitiv nicht mehr so, dass die meisten Kunden sagen, ich hole mir jetzt einen Dienstleister und jede Idee, die ich habe, geht automatisch an den Dienstleister, sondern man bildet aus, nicht nur technisch, sondern eben auch inhaltlich, wie baue ich sowas? Und das geht eben auch weiter von diesen einzelnen Applikationen und den eher fachbereichspezifischen Anwendungen auch übergreifen. Also wir sprechen jetzt auch immer stärker mit Enterprise-Architekten und so weiter, die eben wirklich diese Möglichkeiten, die Software-Systeme, gute Datenmodelle, gute Prozesse bieten, nutzen möchten. Wie kann ich das Unternehmen voranbringen?
Natürlich hat sich dieses Jahr auch der Markt weiterentwickelt. Wenn wir gerade Enterprise Content Management bzw. Dokumentenmanagement anschauen, was hat sich denn dort entwickelt, Sabine?
Ja, da gab es das ein oder andere, das sich getan hat in 2024. Beispielsweise können ECM-Systeme standardmäßig in Fachsysteme tief eingebunden werden. In der Form, dass beispielsweise eigene Fenster zur Anzeige von Dokumenten und Akten verfügbar sind, ohne dass das System durch den Mitarbeiter gewechselt werden muss. Also der Mitarbeiter hat die benötigten Informationen zu seiner Arbeit da, wo er auch arbeitet. Eine Herausforderung bleibt aber weiterhin die Einbindung externer Partner für den Kunden. Es gibt da keine vernünftige Lösung für Kunden direkt beispielsweise im ECM-System, um Informationen digital mit externen Partnern auszutauschen. Da müssen mühsam Umwege oft gefunden werden zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit externen. Notlösungen sind da häufig der Austausch via Teams, die man kennt, oder andere Cloud-Lösungen, wie, um nur ein paar zu nennen, eine Dropbox, eine OwnCloud, die da zum Einsatz kommt, über einen Dateishare, den man dann einrichtet, gegebenenfalls passwortgeschützt, falls nötig, um eben da dann Dokumenten und Informationen noch mit externen dann auszutauschen über den Umweg.
Es ist auch in gewisser Art und Weise ein bisschen Kulturkampf, weil wir haben jetzt die ECM-Systeme, die hauptsächlich darauf ausgelegt sind, Mitarbeiter im Inneren zusammenarbeiten zu lassen. Und dann haben wir Werkzeuge wie Teams, wo ich ja wirklich mit einem Klick sämtliche Informationen in die Welt verteilen kann. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, also den Ansatz von ECM, der ganz klar rechtegesteuert ist, ist klar, wer was tun und machen kann, auch vom Teilen hin bis Teams, ich mache einfach mal ein Team, lade da Leute ein, lege Informationen ab und bestenfalls vergesse ich dann, dass dieses Team überhaupt existiert und es bleibt weiter eigentlich in meinem Tenant bestehen. Das ist eine Herausforderung, das zusammenzubringen. Wo nutze ich welches Tool und wo hat das jeweilige Tool dann auch seine Berechtigung? Genauso sehen wir auch im ECM-Bereich, dass die Cloud-Angebote sehr heterogen sind. Also wir haben Anbieter, die so gut wie überhaupt noch keine Lösung haben, die dann Hosting als das neue Ding verkaufen. Wir haben einen Partner im Rechenzentrum, der macht die Private Cloud, was klassischerweise einfach ein Hosting ist und das gibt es seit sehr vielen, vielen Jahren. Aber Anbieter, die aus dem On-Premise-Bereich kommen und Cloud nachentwickeln, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, also manche sind da relativ weit und haben ja On-Premise und Software-as-a-Service-Produkte die fast funktional vergleichbar sind. Und dann haben wir einige wenige, die wirklich angefangen haben, ihr System als Software as a Service zu entwickeln und die gar nicht on-prem anbieten können oder gar nicht in der Form. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Leistungstiefen, aber auch philosophische Ansätze, die hier gefahren werden. Aber insgesamt muss man einfach sagen, dass der ECM-Markt, was das Thema Cloud Software as a Service angeht, bei weitem nicht so weit ist, wie jetzt zum Beispiel der CRM-Markt oder andere Märkte, die wir hier sehen.
Was den Markt noch geprägt hat, ist, dass ECM eigentlich seit Jahren eine Evolution und keine Revolution erlebt. Das heißt, wir sehen immer stärker wieder den Ausbau von Lösungstemplates, von Partnerschaften, von Anwendungsfällen. Also es wird nicht was komplett Neues gemacht, sondern es wird einfach immer stärker angereichert. Und das ist hier auch wirklich gut, weil ECM-Dokumentenmanagement, da geht's um sichere Aufbewahrung, sichere Prozesse. Das heißt, ich brauche da auch ein Gefühl, dass ich mich darauf verlassen kann. Und das ist natürlich schön, wenn ich erkenne, dass hier ist wirklich das Ergebnis von 15, von 20 Jahren Entwicklung und nicht einer hat eine tolle Idee gehabt und ich bin der Zweite, der es ausprobieren kann. Hoffentlich funktioniert es auch. Und genau dieses immer stärkere Aufbauen, immer einfacher machen, diese Lösungen zu nutzen, bessere Handhabbarkeit, auch Anwendungsfälle, die ich relativ einfach ins Unternehmen einführen kann, wo ich nicht große Vorarbeiten habe, da ist viel mit dabei. Was wir natürlich hier auch haben, ist, dass KI hier auch Einzug gehalten hat. Aber da ist vieles nicht neu erfunden. So Sachen wie Posteingangsbearbeitung, automatische Metadatengenerierung, das hatte man vor einigen Jahren auch. Jetzt ist es halt deutlich breiter.
Michael, du hast ja gerade den CRM-Markt angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Was bestimmte im vergangenen Jahr die CRM-Projekte?
Der Plattformgedanke. Wir haben ganz klar den Fokus, dass man zwar schöne Einstiegsangebote hat, aber dass man wirklich die gesamten Kundenreise unterstützt. Das heißt, wir haben eine Verbindung von Marketing, Vertrieb und Service. Sieht natürlich je nach Branche, je nach Unternehmen extrem unterschiedlich aus. Nicht jeder hat einen Field Service, nicht jeder hat einen riesen Callcenter, nicht jeder macht Marketing Automation in der letzten Ausbaustufe, aber alle machen etwas, um Kunden erstmal zu interessieren, anzulocken, sie zu bedienen, die richtigen Angebote reinzubringen und natürlich sie auch kontinuierlich zu betreuen. Und das zusammenzuführen war bei unseren Kunden ein ganz wesentliches Thema. Die Werkzeuge unterstützen das typischerweise auch, entweder eben aus einem einzigen Lösungsbaukasten oder mit definierten Partnern. Aber ich muss mir eben auch Gedanken machen, wie möchte ich eigentlich diese umfassende Betreuung des Kunden auch wirklich abbilden. Diese Plattformen, ob sie jetzt aus einer Basis kommen oder mit verschiedenen Systemen zusammengebaut werden, die werden eben in den Hintergrund gestellt. Der andere Aspekt, der die Projekte auch sehr stark geprägt hat, war, ich möchte das alles im Hintergrund zusammengeführt haben, aber ich möchte da, wo ich wirklich damit arbeite, in den Bildschirmmasken sehr, sehr einfach arbeiten können. Das heißt, ein System, x verschiedene Oberflächen, x verschiedene Prozesse, damit jeder genau das sieht, was er direkt auch nutzen kann. Also nicht erschlagen werden von Informationen, sondern genau die Kundensegmente, die Attribute, die Funktionen, die ich brauche, um meine eigene Aufgabe schneller und besser durchführen zu können. Wir haben also viele Teilprozesse und Oberflächen, die im Hintergrund zusammengeführt werden. Im Hintergrund wird auch durch KI unterstützt ein Gesamtbild des Kunden gemacht und das wird dann wieder ausgespielt, damit sowohl die Werkzeuge, Stichwort Marketing Automation, Service Automation und so weiter, als auch die Mitarbeiter zielgerichtet arbeiten können.
Ja, und ein weiteres starkes Thema in den Projekten war Cross- und Multichannel. Hier geht es nicht nur darum, eben die Daten zusammenzuführen, auch die Reise des Kunden soll gesteuert werden und gezielt. Das Handeln können ist auch noch im Fokus, sodass eben die Erwartungen und Wünsche auch erfüllt werden können, die ein Kunde an einen stellt. Stark im Fokus stand da die Nutzung der zusammengeführten Informationen zum Kunden unter Einhaltung eben der Regeln, die gelten, beispielsweise der Datenschutz, was muss für welche Kanäle und Themen sowie Interaktionen der Kunden beachtet werden, aber auch was jetzt vielleicht neu kommt in 2025 für vor allem mit Fokus B2C, da eben in dem Zusammenhang getrieben durch EU-Richtlinien, die neuen Verordnungen, die da zuschlägt, zur barrierefreie Webseite und Online-Shops, die in Deutschland jetzt im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das Wort finde ich echt noch schwierig. Ich nutze lieber das BFSG und eben andere zugehörige Verordnungen wird jetzt umgesetzt werden, gültig ab Mitte des Jahres, am 28. Juni 2025 tritt es in Kraft. Vorerst für alle neuen Webseiten und Online-Shops muss es umgesetzt werden, die Barrierefreiheit. Und eben bestehende Angebote haben da noch ein bisschen Schonfrist bis 2030. Die können sich's noch ein bisschen schieben, was das Thema dann noch angeht.
Das, was du ja ansprichst, Sabine, das merken wir, das ist einfach so ein typischer Zwiespalt in den Projekten. Ich habe verschiedene Ideen aus den Teams, ich habe verschiedene Möglichkeiten dieser spezialisierten Software-Systeme, ich habe verschiedene Verordnungen, die alle darauf drängen, dass ich an einer Stelle handle. Ich mache jetzt was für die Webseite, ich mache jetzt was für Marketing Automation, ich mache was im Bereich Social Media, aber eigentlich war die ursprüngliche Idee ja, ich habe ein umfassendes Kundenbild, ich habe ein umfassendes Bild über den Markt, ich kann auch die gesamte Customer Journey über verschiedene Kanäle zusammenführen. Und das ist etwas, was uns jetzt im vergangenen Jahr oft beschäftigt hat in Kundenprojekten, das alles wirklich in ein einziges übergreifendes Mustermodell, wie immer man es nennen möchte, zusammenzubringen. Und das ist halt nicht nur ein technisches Problem der Schnittstellen, sondern häufig auch der Datenmodelle. Social Media ist ja häufig darauf ausgerichtet, hallo, hier bin ich, red doch mal mit mir. Aber eben nicht unbedingt, dass jeder, der jetzt einen LinkedIn-Post liest, dann sofort was bei mir kaufen muss, geschweige denn, wenn das auf irgendeiner von den Meta-Plattformen passiert. Ich habe verschiedene Sachen, die sehr transaktional sind. Ich habe so Sachen wie Marketing Automation, die können beides bedienen. Das alles zusammenzuführen und dann eben auch gerade solche Sachen wie Verhalten auf Webseiten, Verhalten in Shopsystemen halt auch mit reinzubringen. Wie kann ich auch die menschliche Interaktion, also was kriegt der Servicetechniker mit, was kriegt der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst mit, all diese Sachen zusammenzuführen. Man braucht also eine wirkliche klare Idee dahinter, was ist mein Ziel, wo habe ich eine reine Interaktion, wo habe ich eine Kommunikation, wo tue ich eine Transaktion vorbereiten oder nachbereiten, das zusammenzuführen. Und dadurch, dass ich immer mehr schöne Werkzeuge habe für Teilaspekte und dass es auch immer mehr Kanäle gibt, immer mehr Daten, wird diese Gesamtkundenreise nachvollziehbar zu gestalten halt nicht einfacher. Wir haben auch verschiedene Sachen, die natürlich jetzt auch unter den Datenschutz mit reinkommen, Stichwort Cookie-Problem und ähnliches. Es wird immer schwieriger, Leute zu identifizieren, sie nehmen mehrere Geräte, eine Person kann mehrere Rollen haben, wenn sie für verschiedene Institutionen tätig ist, das alles wieder auseinander zu filtern. Und hier setzen eben gute Strategien als auch gut eingesetzte KI ein, die eben hier Muster erkennen können und eben auch diese großen, großen Datenmengen in vernünftig verarbeitete Häufchen teilen können.
Ja, du sagst es, egal ob Auskunftspflichten, Löschpflichten, datenschutzkonforme Ansprachen oder whatever, man muss die eigenen Daten und Prozesse beherrschen und die gültigen Vorgaben und Auskunftspflichten erfüllen können. Natürlich unterstützt idealerweise mit und über das System. Und damit ergibt sich aber auch das Potenzial, wirklich zielgerichtet mit den Informationen rund um die Kunden arbeiten zu können. Und das will man ja auch heben, das Potenzial.
Daten und Prozesse beherrschen, das ist natürlich ein sehr richtiger und wichtiger Punkt. Wie sind denn eure Erfahrungen beim Zusammenspiel und der Abgrenzungen von CRM zu ERP-Systemen?
Da gab es heiße Diskussionen dieses Jahr und ich werde uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren weiter mit reinbringen. Was wir einfach erkennen, bei vielen Kunden ist es schon so, wenn wir über ERP sprechen, über was reden wir denn genau? Also wirklich über Warenwirtschaftssysteme oder eigentlich über ein Finanzsystem, was auch ein bisschen Lagerhaltung kann. Und dementsprechend kommen wir bei vielen Kunden auf ERP-Systeme, die teuer sind, komplex sind und nicht besonders flexibel. Und in dem Moment, wo ich aber Kundenbeziehungen habe, die eben sehr schnell zu einem Angebot führen können, zum schnellen Kauf führen können und so weiter, kriege ich das da fast nicht abgebildet. Und so war in vielen Projekten so, dass CRM-Systeme immer wieder einzelne Teilaspekte von den ERP-Systemen eigentlich weggenommen haben. Der Klassiker sind so Sachen wie Angebotsgestaltung. Eigentlich sollte die Produkthoheit natürlich im ERP liegen, aber wenn ich eben sehr flexible Produktbündel habe, wenn ich einen Markt habe, wo ich halt auch mal wirklich auf den Kunden eingehen muss und sage, das ist jetzt kein Standard, da brauche ich dieses oder jenes mit dabei, dass solche Prozesse eben einfacher dort abgebildet werden können. Ressourcenplanen ist was Ähnliches. Und so haben wir eben viel mehr Interaktionsmöglichkeiten, nicht nur dieses Thema, wenn der Interessent was gekauft wird, wird ein Kunde also den Datensatz rübergeben ans ERP-System und dort die Datenhoheit einstellen oder irgendwelche Sachen mit, wir haben das jetzt verkauft, also irgendwann eine Rechnung stellen über diesen Betrag, sondern es gibt sehr viele Dinge, wo hin und her gespielt wird, welche Produkte sind wo reserviert, sind wo verkauft. Und im Zuge dieser größeren Kundenmodelle geht es natürlich den umgekehrten Weg, dass ich halt aus meinem ERP-System auch bestimmte Statusinformationen rauslesen möchte. Also ist das schon produziert, verpackt, versendet und so weiter. Das wird alles sehr stark ineinander reingebracht und dann wird die große Herausforderung, wenn ich hier zwei sehr starke Partner habe, dann stellen die sich erstmal hin und sagen, wieso der andere, wieso nicht ich? Und das bremst die Projekte aus.
Das deckt sich auch mit dem, was du vorhin gesagt hast, Martin, dass die strategische Beratung eigentlich ein immer wichtigerer Teil in unseren Projekten wird. Platt gesagt, vor 15 Jahren war man froh, wenn eine Funktion überhaupt zur Verfügung stand. Und jetzt hat man manchmal das Problem, dass eine Funktion über mehrere Systemgattungen zur Verfügung steht in den unterschiedlichen Systemen. Immer natürlich mit Vor- und Nachteilen bezüglich Schnittstellen, bezüglich Nutzergruppen, bezüglich Schulung. Und das sind natürlich Herausforderungen für Kunden, die sagen, ich wollte jetzt ein CRM-System einführen und ich merke, wie komplex das Ganze ist. Und ich muss jetzt Entscheidungen, vielleicht auch noch unter Zeitdruck, treffen, weil ich gar nicht die Ressourcen habe, die dann maßgeblich die Arbeit in den nächsten Jahren beeinflussen wird. Also dieser Charakter, welches System übernimmt wo welche Rolle mit welcher Konsequenz, der trifft uns immer, immer mehr in den Projekten.
Weil du gerade die Projekte angesprochen hast. Wir hatten gerade über CRM und ECM geredet, aber gibt es auch etwas, was die Projekte allgemein bestimmt hat?
Es waren definitiv verschiedene Herausforderungen in Projektumsetzungen, sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Anbieterseite. Auf der Kundenseite, wie vorhin schon erwähnt, einfach keine Zeit für Change Management. Also man war so unsicher, so außerhalb seiner inneren Mitte sozusagen, dass man einfach verschiedene Sachen gemacht hat, das machen wir irgendwann. Jetzt geht's erstmal drum, das technisch durchzudrücken, irgendwas zu installieren, irgendwelche Verbindungen zu machen und die Leute werden schon lernen, damit zu arbeiten. Während das Potenzial solcher Lösungen ja kommt mit, lasst uns mal gemeinsam denken, wie wir mit den Werkzeugen was Neues bauen können, besser, schneller, einfacher arbeiten können. Und hier war die Herausforderung, dass die Leute einfach zu viel um die Ohren hatten. Die Unsicherheit hat die Anwender gehemmt. Und es war auch nicht einfach, bei gerade diesen übergreifenden Themen die Ansprechpartner intern an einen einzigen Tisch zu bekommen, dass eben die Verantwortlichen für CRM, ERP, ECM miteinander gesprochen haben. Aber das war jetzt nur das Thema auf der Anwenderseite.
Man muss hier an der Stelle assistieren, leider, dass die Umsetzungskompetenz in dem Problem, in den Projekten nicht gestiegen ist. Das heißt, ich habe eigentlich sehr, sehr gute Systeme, die viel hergeben und habe aber nicht unbedingt im Consulting und in der Konzeption die Unterstützung, um, ja, ich würde es jetzt mal salopp sagen, die PS auf die Straße zu bringen. Und das merke ich natürlich als Kunde immer dann, wenn ich ein Projektleiter für mich als super wichtigen Kunden habe, der super jung ist, auch eigentlich erst seit einem Dreivierteljahr bei dem Anbieter arbeitet, wenn Projektleiter öfter wechseln oder wenn Projektleiter einfach nicht greifbar sind, weil ja sie an 10 Projekten gleichzeitig arbeiten. Und das ist tatsächlich ein richtig, richtig großes Problem. Dann kann auf Ebene eines technisch-funktionalen Anforderungskatalogs eine Lösung noch so gut sein, wenn ich diese Potenziale in einem Projekt nicht heben kann, dann bringt mir das nichts. Und es ist wirklich Thema, das uns immer wieder auch in Projekten trifft, das wir auch sehr gerne mal in einer gesonderten Folge diskutieren können. Es gibt natürlich Gegenmaßnahmen. Ich kann als Kunde auch sagen, wenn ich mich nicht gut betreut fühle oder wenn ich merke einfach, dass auch der Projektleiter gar nicht die Kapazität hat, dann ihnen auch einen Grund zu geben und zu sagen, ich gehe jetzt mal mit dir zusammen an deine Vorgesetzten ran, weil wir merken einfach, es liegt ja nicht an dir, aber du bist so ausgelastet. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Und da ein Tipp an die Kunden, wo merke ich immer, dass ein Anbieter die Kapazität mir nicht liefern kann, immer dann, wenn er versucht, absolut seinen Standard durchzudrücken. Ich habe hier ein ganz tolles Tool und ich mache Vertragsmanagement seit 20 Jahren. Ich kann mit dem Tool ja alles Mögliche machen. Ja, aber bitte nimm den Standard. Nee. Zusätzliches Feld geht nicht. Nee, das geht nicht. Bitte nimm den Standard. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass einfach hier entweder, was auch möglich ist, das Tool doch gar nicht so gut ist oder einfach hier nicht die entsprechenden Fachkräfte dabei sind, die die Anforderungen umsetzen. Und auch wenn wir ein großer Freund sind, immer möglichst nah im Standard zu bleiben, ich muss da als Kunde nicht alles hinnehmen.
Wir wollen aber auch definitiv nicht den Eindruck entstehen lassen, dass es jetzt nur schlimme Dinge gab und Probleme in den Projekten, sondern was die Projekte auch bestimmt hat im vergangenen Jahr, war einfach eine grundsätzliche Offenheit bis hin zu einer richtigen Begeisterung der Anwender. Also durch verschiedene Werbemaßnahmen, durch die Dinge, die man ja allein schon in den Nachrichten mitbekommt oder die man auf YouTube und auf sozialen Medien mal einfach schnell anschauen kann, haben wir immer stärker mit Leuten zu tun, die gesagt haben, ja, das muss doch auch einfacher gehen, das muss doch auch besser gehen. Lassen Sie uns doch mal ein gemeinsames Projekt machen. Und das ist einfach schön, mit Anwendern zu arbeiten, die wirklich offen sind, die einem auch ganz klar erklären, das sind die Probleme, die wir im Moment haben, das sind die Dinge, die uns stark machen, das möchten wir bitte genauso haben, eher noch stärken, um damit gemeinsam mit dem Kunden die wirklich besten Lösungen zu entwickeln und damit hat man auch die Chancen, wirklich besser arbeiten zu können. Wir haben auch eine unheimliche Offenheit mit Zeitfressern. Also es geht nicht mehr darum, ich sage jetzt mal nichts, im Zweifel ist es nämlich meine Schuld, dass ich es gesagt habe, oder aber es kommt raus, dass es irgendwie in meinem Bereich schon länger der Fall war, ich hätte schon eher sagen können, sondern ganz egal, wie lange es ist, wer dafür verantwortlich ist, wenn wir es heute rauskriegen und es morgen nicht mehr machen müssen, haben wir doch alle gewonnen. Und das macht einfach Spaß in den Projekten.
Vorhin schon angesprochen, das Thema Umstellung auf Software-as-a-Service-Modelle, also sowohl architektonisch, aber auch vor allem Preismodelle, das sehen wir bei Kunden. Und manchmal ist es wirklich auch ein ganz harter Schnitt, dass Bestandssystem nicht weiterentwickelt wird und die Lösung, die stattdessen strategisch beim Anbieter ist, auf einmal nur noch als Software-as-a-Service, als Mietmodell angeboten wird. Und das, wie vorhin schon ja angesprochen, gibt immer eine Menge Diskussionsbedarf und eine Menge Rechnen, was die Kosten an der Stelle betrifft.
Gerade wenn es in die weitere Zukunft geht oder wenn die Themen ein bisschen vernetzter sind, haben wir immer wieder Diskussionen, Plattform oder nicht Plattform. Also wir haben doch eigentlich eine XY-Strategie, sollen wir dieses Thema nicht auch noch dort übergeben? Sollen wir dieses Thema nicht auch noch dort abbilden? Das sind Dinge, die wir immer wieder mit dabei haben, wo man dann aber auch dem Kunden immer wieder aufzeigt, ihr habt ja nicht nur Sachen von Microsoft oder nur Sachen von SAP oder Oracle oder wem auch immer mit im Einsatz. Lasst uns doch wirklich schauen, was ihr braucht. Wir nehmen gerne das Modul oder den Partner von dem System mit rein. Aber wenn was anderes besser passt, einfacher passt, schaut es euch an. Und häufig ist eben auch gerade der Fall, dass bei großen Plattformen zwar eine gemeinsame Preisliste ist, aber nicht eine gemeinsame Codebasis. Das heißt, auch da habe ich große Integrationsprojekte, das eben mit reinzusprechen. Vielleicht auch getrieben durch die Unsicherung war Open Source ein stärkeres Thema, eben auch mit den Anschaffungskosten. Aber hier ist die Frage typischerweise, wie viel Wissen kann ich dann eben auch extern einkaufen und wie viel Wissen muss ich dann auch intern aufbauen, um dem einen oder anderen System halt wirklich beizubringen, dass es das tut, was ich tun möchte. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Ein großes Thema haben wir bisher ja noch nicht angesprochen, nämlich den Stand der Digitalisierung und welche Rolle KI in der Digitalisierung spielt. Diese wichtige Frage und auch was das Jahr 2025 für uns bringen wird, wollen wir jedoch in der nächsten Folge näher diskutieren. Deswegen darf ich Sie an dieser Stelle schon mal herzlich verabschieden und Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und wir hören uns im neuen Jahr mit dem zweiten Teil dieser Sonderfolge zum Thema Digitalisierung und KI und die Trends des Jahr 2025. Vielen Dank an meine Kollegen schon mal für die ganzen Antworten und ich würde sagen, wir hören uns einfach im nächsten Jahr wieder.
Einen guten Rutsch.
Alles Gute fürs neue Jahr.